Hi und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Facettenreich, dein Podcast für mehr Tiefe und Bewusstsein. Ich bin Jacqueline, Empower-Mentorin und Wegbegleiterin und ich unterstütze dich, Menschen zu verstehen, all deine Facetten zu fühlen und auch zu verkörpern, damit du deine Beziehungen verbessern und vertiefen kannst. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Folge von Facettenreich ist eine Koryphäe in der Schattenarbeit zu Gast und Silvan ist von The Creator Is You. Heute sprechen wir allerdings nicht darüber, wie du deinen inneren Drachen zu reiten lernst, sondern wir sprechen darüber, wie du vom einsamen Wolf zum begehrten Mann wirst. Silvan, ich freue mich unheimlich, dass du heute dabei bist. Und bevor wir tiefer in das Thema eintauchen, wie ein authentischer Mann seine Queen findet, stell dich doch den Zuhörer, Zuhörerinnen einmal kurz vor, wer du bist, was du machst und wie du überhaupt dazu gekommen bist, den Mentor ins Leben zu rufen.
Ja, vielen Dank. Ich bin Silvan, ich bin 35, komme aus Zürich und ich bin Bindungstraumatherapeut und Coach und ebenfalls Schattentherapeut. Also das heißt, ich arbeite auf der Grundlage der Schattenarbeit und der Bindungstraumalehre. Das sind so meine Steckenpferde. Und ich helfe, wie du schon gesagt hast, einsamen Wölfen im Moment dabei, also Männern, die einsame Wölfe sind. Da gibt es natürlich auch viele Frauen. Ja. Interessanterweise, aber ich habe mich jetzt ein bisschen auf die Männer eingeschossen, vor allem mit diesem Programm. Ich helfe da den einsamen Wölfen, in ihre royale Männlichkeit zu kommen, um dann eben aus dieser royalen Männlichkeit die Queen anziehen, für sich gewinnen und halten zu können, die eben zu ihnen passt. Und da spielt meiner Meinung nach eben Bindungstrauma und die Schattenarbeit eine ganz große Rolle. Vor allem aber Bindungstrauma. Und das hat vor allem damit zu tun, warum ich das mache, weil ich selbst ein einsamer Wolf war und teils halt immer noch ein bisschen Anteile davon versuche zu integrieren und soll ich sagen, sie auf den Platz zurückzubekommen, wo sie hingehören. Sodass dieser einsame Wolf, der auch ein Anteil eigentlich ist, der ein Beschützeranteil ist, den wieder auf den Platz zurückzubitten, wo er herkam. Damit er eben mich nicht mehr hijackt und nicht mehr so viel von meinem Leben bestimmt, was ich gar nicht möchte. Und das hat natürlich eine ganze Vorgeschichte, eine ganze Kette von Ereignissen aus meiner frühen Kindheit und aus meiner Jugend, was dann dazu geführt hat, dass ich diesen einsamen Wolf ausgebildet habe. Und das hat früh angefangen, denke ich, mit einer gewissen Mutterdynamik, einer gewissen Vaterdynamik, die wir auch gerne noch ansprechen können, dann, was ich die Ödipuswunde nenne, und dann in dem endlosen Drachenkampf resultiert, wegen der fehlenden Vaterbindung. Und dann mein Leben dann auch halt so geprägt hat, dass ich Schwierigkeiten hatte, mit Menschen in Verbindung zu treten, mit Menschen zu bonden, in Bindung zu treten, Bindung zu vertiefen, Bindung aufzubauen überhaupt. Und ich einfach dann ganz, ganz scheuer zurückhaltender Anteil herausgebildet habe, der mich halt auch von meiner eigenen Männlichkeit und eben dieser royalen Männlichkeit, wie ich das nenne, ferngehalten hat, was viel auch mit dem wahren Selbst zu tun hat oder dem Higher Self zu tun hat, je nachdem, welche Begriffe man da lieber mag. Ich nenne es einfach die royale Männlichkeit, weil es noch sehr viel mehr Faktoren gibt, die ich finde, sind relevant, um diesen royalen Mann zu verkörpern. Nebst einfach, dass man dieses wahre innere Selbst wiederfindet und eigentlich daraus versucht zu leben, das versucht zu verankern, zu verkörpern. Das ist einfach ein Faktor davon. Ja. Ich weiß nicht, soll ich da mehr von meiner Geschichte erzählen oder?
Wenn du möchtest, darfst du es gerne. Wir können auch gerne den Bogenschlag schlagen, schießen, wie das richtige Wort dafür. Was denn so generell, wie werden denn Männer zu diesen einsamen Wölfen? Du hast ja schon von deiner Geschichte her angesprochen, nur mit Vater- und Mutterwunde. Wie würdest du es denn eher generalisiert noch sehen? So auch von deiner Arbeit jetzt mit anderen Männern, was hat da überwiegend dazu geführt, dass sie einsame Wölfe werden?
Ja, ein einsamer Wolf wird dort geboren, wo er eigentlich in Bindung zu den Eltern nicht das bekommt, was er braucht. Also ich meine hier ganz, ganz fundamentale Bindungsbedürfnisse, wie zum Beispiel gehalten werden, also Körperkontakt. Das ist so das Ursprünglichste. Also das kann schon tatsächlich das kann tatsächlich schon kommen, wenn wir geboren werden und dann von diesem Körperkontakt sehr wenig bekommen oder sogar abgeschnitten werden. Das kann ein Teil sein und man dann tatsächlich auch nicht mehr gehalten wird vielleicht durch die ganze Kindheit hindurch. Das kann es ja geben, dass das einfach viel zu wenig gemacht wird oder gar nicht im blödsten Falle. Dann sowas wie fehlende Einstimmung auf das, was ich wirklich brauche, auf meine Bedürfnisse, wie ein Unwohlsein, wenn ich irgendwie unwohl bin als Baby oder wenn ich Hunger habe oder wenn ich Angst habe oder. Ja? Wenn die Eltern da nicht sich auf mich einstimmen können, weil sie die nötige emotionale Kapazität auch dafür haben. Erkennen Sie nicht, was ich wirklich brauche und können mich nicht lesen. Ne? Einstimmen heißt, ich kann mich in jemand hineinversetzen und sozusagen lesen, was dieses Kind braucht. Und dafür braucht es eine gewisse Kapazität. Ne? Also man kann sich das so vorstellen, wenn die Mutter und der Vater ständig gestresst sind, weil sie schon mit ihrem Leben gar nicht klarkommen, haben sie meistens die Kapazität nicht dafür. Und regen sich immer nur auf über das Kind und finden, ach, das ist entweder stresst mich total oder es überfordert mich total und kann mich dann nicht wirklich einstimmen auf das Kind. Und das bleibt beim Kind hängen. Und dann natürlich gibt es auch dann noch andere Sachen, wie irgendwie, ich werde in meinem wahren Wesen gesehen, mein wahres Wesen wird gefördert, ich werde geliebt für das, was ich bin, ja. Und ja, irgendwie gewisse sexuelle Bedürfnisse werden vielleicht auch gesehen und dann befriedigt. Also im Sinne von befriedigt meine ich im Sinne von, dass die gesehen werden und abgeholt werden und nicht beschämt werden, ja. Und wenn das alles nicht geschieht oder zu wenig geschieht, dann lernt das Kind sehr früh, dass es das irgendwie selbst machen muss. Ja. Also das heißt, wenn ich nicht irgendwie darauf zählen kann, dass meine Eltern das können, dann lerne ich sehr früh, dass ich das irgendwie selbst hinbekommen muss. Und da spielen dann ganz viele andere Gefühle natürlich auch eine Rolle von irgendwie, ich bin enttäuscht, ich bin vielleicht auch wütend auf die Eltern, dass sie das nicht können. Ja, all solche Sachen. Und dadurch trenne ich mich immer mehr von den primären Bezugspersonen und anderen Menschen, weil ich lerne eigentlich, andere Menschen können nicht für mich sorgen. Also muss ich selbst für mich sorgen. Ja. Und das hat dann eigentlich all diese weiteren Dynamiken, die man so kennt, dass ich dann vielleicht auch das schwarze Schaf werde der Familie. Ja, ich werde nicht gesehen, ich bin der Mitläufer, ich bin der vielleicht auch seine Bedürfnisse nicht kundtut, weil es eh nichts bringt, ne? Und auch nicht sagt, ich will eigentlich das machen und eigentlich das machen, weil das Kind früh auflernt, ich werde eh nicht gesehen, ich werde eh nicht wahrgenommen, es wird eh nicht für mich gesorgt, da, 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 da. Das passiert alles unbewusst. Das ist nicht irgendwie etwas, was das Kind bewusst entscheidet, sondern da kickt dieser Anteil rein, den ich den einsamen Wolf nenne, und der dann sagt, oder man könnte auch den Einzelkämpfer nennen, ja, wenn einem das besser passt. Je nachdem, was für ein Wording da einem besser gefällt. Aber das Prinzip ist das gleiche. Das Prinzip ist, andere Menschen bringen mir nichts, ganz krass gesagt. Also bringt es nichts, dass ich in Beziehung trete zu denen und dass ich darauf hoffe, dass sie irgendwas Gutes für mich haben. Und da gibt es natürlich, das ist natürlich ein Spektrum. Ja, also die einen fallen da stärker rein als die anderen. Aber die Quintessenz ist die gleiche. Menschen tun mir irgendwie nicht gut, also muss ich selbst für mich sorgen lernen. Und wie der einsame Wolf entsteht, den ich meine, also der Mann, da kommt dann meistens auch noch das dazu, dass die Mutter überpräsent war. Ja, also die Mutter war der Dreh- und Angelpunkt der Welt des Jungen, weil der Vater meistens nicht präsent war oder also nicht verfügbar oder überhaupt gar nicht vorhanden. Ja, also sehr oft vorkommt leider. Und dann kriegt die Mutter, die halt dann viel, viel präsenter ist und überpräsent ist, vielleicht sogar noch überfordert ist, ja, kriegt dann diesen Dreh- und Angelpunkt von, das ist der wichtigste Mensch in meinem Leben und trotzdem erreiche ich den Menschen nicht, weil sie vielleicht die Kapazität nicht hat für mich. Und kommt dann in dieses Dilemma von, eigentlich suche ich so sehr all das, was ich von meiner Mutter bekommen wollen würde. Gleichzeitig hat dieser Mensch aber die Kapazität nicht, mir das zu geben. Deswegen entferne ich mich von ihr. Ja, da gibt es diese ganz, ganz schlimme Dynamik, die heute auch noch herrscht in den meisten Männern dann, dass ich mich so sehr nach der Liebe und der Nähe und all dem, was die Bindungsbedürfnisse der Mutter eigentlich verkörpert in einer Frau, suche ich in ihr und habe dann eine totale Sehnsucht danach und krieg das aber nicht oder erreiche die Frau darin nicht. Ergo muss ich mich immer wieder zurückziehen, weil ich das einfach nicht bekomme. Und ich muss dann für mich selbst sorgen. Und wenn dann die Mutter auch noch eine gewisse vereinnahmende Tendenz hatte oder einfach eben durch diese Überpräsenz sehr viel von meinem Leben bestimmt hat als Junge, bekomme ich dann noch den Eindruck, dass ich einfach eine gewisse Identitätsverlust erleide dadurch, ein Freiheitsverlust. Das heißt, ich fühle mich dann so, als würde diese Frau mir etwas wegnehmen, ja, was ich selbst bin, mein wahres Selbst, mein wahrer Kern. Und das gibt dann dieses Dilemma von, ich sehne mich sehr nach der Liebe einer Frau und all diesen Bindungsbedürfnissen. Andererseits bekomme ich das eben nicht, weil ich den Zugang nicht finde zu ihr. Vielleicht auch sogar noch nicht verfügbare Frauen anziehe dadurch, weil ich immer noch nach der Mutter suche. Versuche diese Bridge immer noch zu überbrücken, diese Gap immer noch zu bridgen, diese Lücke immer noch zu füllen. Andererseits, wenn ich dann mit einer Frau in Beziehung komme, merke ich sehr schnell, dass mich das wieder vereinnahmt oder mir das Gefühl gibt, das vereinnahmt mich, da verliere ich mich selbst, da verliere ich meine Freiheit. Und deswegen muss ich mich zurückziehen, wieder in diesen einsamen Wolf. Weil das einfach zu überwältigend ist. Ne? Und das Drama wiederholt von dem Jungen von dazu mal. Und deswegen ist the way to go immer, ich ziehe mich halt zurück. Ne? Meine Höhle, in meine Man Cave, ne? Und das ist eigentlich auch das typische Muster des sogenannten bindungsvermeidenden Menschen oder bindungsvermeidenden Mann, den es halt einfach sehr oft gibt, lustigerweise. Aber das ist diese Dynamik, die für mich sehr stark dahinter liegt. Von der überpräsenten Mutter und dem nicht präsenten Vater. Das klingt sehr einfach, wenn ich das einfach so sage, aber wenn man das so ein bisschen aufschlüsselt, versteht man vielleicht, ne, was, warum das vielleicht eben so ist.
Ja.
Ja. Macht das Sinn?
Sehr, dieses fehlende männliche Vorbild macht sehr, sehr viel Sinn. Und wie würdest du es denn auch sehen, so, was sind so diese typischen Blockaden oder Ängste auch dann im Dating, die sich dadurch dann zeigen, durch diese ganze Dynamik?
Ich denke, was das Allerschlimmste ist, für den Mann, ist eben diese Zwickmühle zwischen der Sehnsucht nach der Nähe und der Liebe der Frau, die er eigentlich nicht weiß, wie er die bekommen soll, weil er sie eben früher mehr oder weniger nicht bekommen hat und eigentlich auch keine Strategie hat, wie man das denn macht. Ne, weil er als Junge total überfordert war, total ohnmächtig damit war und sich dann einfach dazu entschieden hat, seine Strategie war, ich brauche das einfach nicht, ich mache das selbst. Ne? Und da realisiert er, dass das nicht geht, weil er sehnt sich ja nach dieser Liebe. Ne? Immer noch. Und dadurch, was dadurch eigentlich dann passiert, ist im Dating, dass dieses berühmte Podest entsteht. Ne? Also er stellt eine Frau auf ein Podest. Er stellt sie über sich, weil sie immer noch der Dreh- und Angelpunkt in gewisser Weise ist für diese Liebe in seinem Leben. Und wenn er die nicht bekommt, dann ist er verzweifelt und enttäuscht und, ne? Und all das. Und er weiß aber nicht, wie er das überbrücken soll. Ja, also wie erreiche ich die Frau und die Liebe der Frau? Weil als Junge habe ich das nicht bekommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss das irgendwie machen. Ich muss das irgendwie schaffen. Ja? Und die Strategie, die wir gelernt haben, um etwas zu erreichen, ist Leistung. Ja, wir fast alle haben irgendwie gelernt, dass wir Dinge nur durch Leistung erreichen können.
Ja.
Und dann findet der Mann seine liebste Disziplin, wo er sich denn anstrengen kann, ja, um mit ganz viel Leistung zu zeigen, dass er gut genug ist für die Liebe. Das jetzt im Gym ist oder im Sport oder im Finance, also im Geld oder mit Freunden, ganz viele Freunde um sich scharen, oder. Es gibt ja tausend Sachen, wie man zeigen kann, dass man ganz viel leisten kann, dass man super ist mit etwas. Um dann zeigen zu können, guck mal her, ich bin würdig, dass ich deine Liebe bekomme. Das ist aber eine Strategie. Das hat nichts mit dem zu tun, dass der Mann wirklich in Verbindung treten will mit der Frau und die Liebe dann auch dadurch erreicht oder nicht. Ja. Und das ist die eine Dynamik, die dadurch entsteht, ne? Dass ich die Frau auf ein Podest stelle und hoffe, dass ich die da irgendwann mal erreiche, wenn ich genug geleistet habe. Ja, dass ich auch sie auf diesem Podest dann, ne? Dass ich das auch auf dieses Podest steigen kann. Und dann auch den Pokal in der Hand halte, so, ne? Das hat aber nichts damit zu tun, dass man das tatsächlich leisten müsste, sondern dass in meiner Erfahrung, meinem Innenraum, ich immer noch mich eigentlich nicht würdig sehe, nicht als würdig erachte für die Liebe der Frau, aber eigentlich immer noch die Liebe der Mutter. Das ist ja nicht der Punkt. Das hat mit dieser Ödipuswunde zu tun, dass ich die Frau auf das Podest stelle, weil ich das noch nie erfahren habe, dass ich diese Liebe der Frau beziehungsweise der Mutter einfach so bekomme. Und das ist das Normalste der Welt, ist, dass man Liebe bekommt. Ja. Und das ist eine dieser Dynamiken. Und das schafft halt diese unsichtbare Mauer zwischen mir und der Frau, wo sie dann so unerreichbar scheint. Ja, vor allem der Typ Frau, der irgendwas verkörpert, was ich unbedingt haben möchte. Ob das dann Schönheit ist oder irgendwie eine gewisse Charaktereigenschaft oder eben eine liebenswürdige Frau, eine gewisse Ausstrahlung oder ich weiß nicht, was alles, ne? Da habe ich das Gefühl, ich muss dafür was tun, dass ich das bekomme. Weil nur dann bin ich würdig. Und sonst, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich ein Versager. Ja. Und das ist dann auch das Dilemma dabei, von diesem endlosen Drachenkampf, dass ich dann um diese Liebe gegen diesen Drachen kämpfe, gegen diesen undefinierbaren, unsichtbaren, irgendwas Drachen. Und ich finde, ich muss den erst erlegen, bevor ich diese Liebe bekommen kann. Aber ich noch nicht immer weiß, wofür ich überhaupt kämpfe. Ich kämpfe einfach wofür. Und wenn ich dann weiterhin kämpfe und kämpfe und kämpfe und leiste und leiste und leiste und aber die Liebe nicht bekomme, dann bin ich ein Versager. Dann beschäme ich mich wieder dafür, dass ich ein Versager bin. Ja. Und dafür, darum geben die meisten Männer dann vielleicht entweder auf und sagen, naja, ich schaff's einfach nicht, dann mache ich halt nichts. Und ich war auch genau an dem Punkt, dass ich gesagt habe, irgendwann mal, weißt du was, eigentlich brauche ich gar keine Frau. Egal.
Ja,
Egal.
Resignation, ja.
Ja, genau. Werde ich halt alt ohne Frau und ohne Kinder und weil das schaffe ich irgendwie nicht, ich kriege das irgendwie nicht hin und es ist irgendwie nur enttäuschend und nur mühsam und nur anstrengend und, ne, und stressig und überfordernd. Bringt mir nichts. Lass ich sein. Das gleiche Muster wieder zum vom einsamen Wolf. Ne? Ich brauche niemanden, ich brauche keine Frau, ich brauche niemanden. So, macht es alles alleine. Und damit vertieft sich dieses Muster einmal mehr. Anstatt dass ich die Ursache sehe, die eigentlich ist, ich wende immer noch die kindliche Strategie an von ich versuche irgendwas zu tun und zu erreichen, dass ich nur diese Liebe bekomme. Das ist eine ganz alte Geschichte eigentlich. Das ist eine uralte Geschichte. Also auch mythologisch fast schon gesehen, ne? Ein uraltes Drama. Also gibt es schon in den griechischen Dramas, gibt es das, ne? Davor kommt ja glaube ich, hat diesen Ödipus entnommen. Obwohl es nicht ganz die gleiche, super gleiche Dynamik ist, aber es hat eine große Ähnlichkeit im Ursprung. Ja. Und ich denke, das ist so das Wichtigste, beziehungsweise eben die ganze Dynamik um den Bindungsvermeider, was das jetzt einfach eine Sichtweise darauf war, aber eben das dann halt eben diesen Fluchtimpuls dann auch zu generieren, wenn ich Frauen nahe komme, das ist wahrscheinlich ein zweites sehr großes Charakteristikum. Das erste auf dem Podest stellen, das zweite ist Fluchtimpuls, wenn sie mir zu nahe kommt oder so, wenn es zu ernst wird oder wenn es, also eben, wenn sie zu viel von mir und meinem Leben einnimmt, weil eben die Mutter das auch gemacht hat, aktiv oder passiv. Weil sie so viel bestimmt hat von meinem Leben und der Vater nicht eingegriffen hat und der Vater nicht gesagt hat, ich gebe dir noch eine andere Möglichkeit, ich gebe dir noch einen anderen Pol. Ich zeige dir, wie du unabhängig auch werden kannst. Weil Unabhängigkeit ist tatsächlich ein männlicher Pol. Ja? Das heißt nicht, dass Frauen nicht unabhängig sein können. Das ist so nicht gemeint. Auch Frauen können dieses Gefühl von ich bin ein eigener, unabhängiger Mensch entwickeln. Das geht nicht darum, sondern es ist eine männliche Energie, eine männliche Qualität. Wenn Symbiose die weibliche Energie ist, ist Autonomie die männliche Energie. Und beides hat eine Qualität, beides ist wichtig, beides ist sinnvoll. Nur wenn der Mann das nicht mitbekommt, dann verhängt er eben dieser Symbiose, diesem symbiotischen Zustand, in diesem überfemininen Zustand auch und findet seinen Zugang zur Autonomie nicht und zu seiner Männlichkeit und deswegen fühlt er sich immer abhängig von Frauen. Bewusst oder unbewusst. Jeder, der findet, nein, ich bin total unabhängig von Frauen und da, 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 da. Vielleicht, ne? Vielleicht ist es aber einfach nur dieser einsame Wolf, der sagt, ich bin unabhängig und, ne? Und ich wehre mich dagegen, abhängig zu sein, aber eigentlich bin ich es.
Ja, dass diese Unabhängigkeit ja eigentlich auch ein Fluchtmechanismus ist. Zu sagen, ich bin sehr unabhängig, das klingt in meinen Ohren schon so, ich flüchte vor etwas die ganze Zeit, so dieses Herumreisende, bloß weg da. Finde ich sehr, sehr spannend, dass du das auch ansprichst. Nimmst du das auch wahr, dass wenn so ein einsamer Wolf diese bedingungslose Liebe bekommt von einer Frau, dass es sehr hinterfragt wird? Sehr diese Skepsis da ist von, wo ist jetzt dieser Haken? Warum bekomme ich das jetzt? Ich bin dazu nicht würdig dazu. Wie nimmst du das wahr oder hast du das aus Coachings mitgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Also man misstraut der Liebe, womöglich dann auch, ne? Weil man das so nicht bekommen hat und auch nicht weiß, was passiert, wenn man die dann bekommt, misstraut man dem erst einmal. Und ich denke, das ist auch ein bisschen natürlich und da darf man vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben, wenn man das aufbringen kann. Das heißt nicht, dass man tolerieren soll, dass ein Mann einen da ständig in diese Push-Pull-Sachen reinzieht. Ne? Das ist nicht die Meinung, aber dass man Verständnis aufbringt für diese Dynamik, woher er kommt. Ja? Und was halt oftmals auch, also was ich sagen kann, was bei mir passiert ist und was mich halt auch geprägt hat, ist, dass meine Mutter. Sie hatte zwei Extreme, lustigerweise halt auch ähnliche Extreme, dass sie entweder sich total aufgeopfert hat und total in dieser Symbiose, ne, sich aufgelöst hat von, ich bin meine Familie, ich muss für meine Familie da sein, ich muss mich aufopfern für meine Familie. Und da so richtig, so übermäßig, so fast schon überflutet hat uns mit Zuwendung oder mit das, was sie als Zuwendung und Liebe verstanden hat, was für mich nicht unbedingt, ne, so das war oder die Form von Liebe und Zuwendung war, die ich gesund finde, sondern es war eine extreme Form von eben dieses Überfürsorgliche. Ne?
Dieses Erdrückende.
Ja, genau. Und dann hast du erstmal das, ja, fühlst dich davon überfordert und dann, wenn sie davon überfordert ist, macht sie Shutdown und macht sie zu und dann ist sie plötzlich nicht mehr da. Ja. Und deswegen traust du auch womöglich dieser Zuwendung und dieser Liebe nicht als Mann oder als Junge, weil du immer damit rechnen musst, dass die plötzlich wieder zusammensackt. Also wenn sie mir diese Liebe gibt und dann weiß ich aber von früher, ja, die Mutti hat das so gemacht, dass sie mich völlig überschwemmt hat und das hat mich schon fast erdrückt. Und dann plötzlich macht sie wieder zu und ich erreiche sie gar nicht mehr. Und das ist total, für ein Kind ist das eine totale Überforderung. Ne? Weil damit kannst du nicht umgehen. Es ist wie so, erst ist sie da und dann wieder völlig nicht. Und dann wieder da und wieder völlig nicht. Und wieder da und völlig nicht. Und das ist so, damit kannst du nicht umgehen langfristig. Und deswegen machst du dicht und sagst, damit, das ist so ambivalent. Damit kann ich nicht umgehen. Das ist too much. Ich muss wissen, ob die Mutti jetzt da ist oder nicht. Und wenn sie nicht da ist, dann, oder das immer so hin und her ist, dann entscheide ich mich lieber dafür, dann gut, dann muss ich mich dafür entscheiden, sie ist nicht da.
Ja,
Ich
klingt
muss für mich
auch.
selbst sorgen.
Ja. Klingt so wie so diese Achterbahn vom Nervensystem von hoch runter, anstatt diese stetige Stabilität und Sicherheit zu fühlen.
Ja, du rutschst eigentlich du rutschst ständig zwischen diesen verschiedenen Zuständen hin und her. Und da kommt es ein bisschen auf dein System an, wie du darauf reagierst. Bei mir war es vor allem Kampf und Flucht. Ja.
Wie kann man denn auch dann so etwas überwinden, beziehungsweise gesund auch angehen, gerade in der Dating-Phase, wenn man weiß, hey, ich habe da dieses Bindungsthema, wie kann das dann überwunden werden?
Das ist das, was ich mich die letzten 1,5 Jahre, fast 2 Jahre gefragt habe, ne, wie man das am besten macht. Und habe jetzt eben deswegen auch da dieses Programm Return of the Broken King entwickelt. Und für mich ist der Dreh- und Angelpunkt dafür, ist auf jeden Fall diese Bindungstraumas anzugehen. Was nicht funktionieren wird nachhaltig, ist, das Verhalten zu ändern, ne? Also im Sinne von, ich muss mich irgendwie so anpassen oder ich muss irgendwie mich so verhalten, dass die Frau mich möglichst mag, ne? Nice guy, wäre der Nice guy womöglich. Ja, da gibt es das Nice Guy-Problem. Ich mache einfach alles, dass die Frau mich
Hm.
irgendwie toll findet, ne, hoffentlich. Und das ist so abhängig und so kindlich, dass die Frau das relativ schnell durchschaut, bewusst oder unbewusst, und sagt: Oh Gott, ich brauche nicht noch, ich brauche kein Kind, ich brauche keinen Jungen.
Ja.
Ne? Und dann landest du in der Friendzone und ja. Ne? Voilà. Das andere ist das, was ich in der Red Pill-Szene sehe, also das sind diese Alpha-Männlichkeit. Dass ich halt einfach mein Verhalten in diese Richtung anpasse und dann halt richtig männlich werde und so, mich richtig männlich gebe und dann so, ne, so mir dann erkläre, warum die Frau mich eigentlich nur verarschen will und so, und ich muss jetzt halt darauf reagieren und dann halt stärker werden und da all diese Sachen, was all diese Überzeugungen, wo ich finde, dass dann das die Antwort ist. Das ist für mich auch einfach nur aus dem verletzten Jungen heraus, das Verhalten anzupassen auf diese sehr, sehr verletzende Umgebung. Und ich will damit nicht sagen, dass ich habe auch viele Erfahrungen mit Frauen gemacht, die sehr verletzend waren und sehr verwirrend auch, mit irgendwie Interesse, nicht Interesse, kalte Schulter zeigen, erst anlächeln, dann doch irgendwie nicht. Und das ist total verwirrend auch, ne? Das ist aber keine. Ne? Das hat aber nicht per se einfach, das heißt nicht, dass jetzt deswegen die Frau einfach dumm ist oder blöd ist oder weiß nicht was. Klar, ey, wir sind einfach hochgradig traumatisiert in unserer Gesellschaft.
Ja.
Und die Frau halt auch und der Mann halt auch. Und wir sind einfach, wir sind in dem, ne, we're in this together. Wir müssen damit einfach jetzt klarkommen lernen. Wir müssen aufhören zu sagen, hey, ja, die Frau ist halt einfach schuld und ich muss mich jetzt halt irgendwie, muss jetzt in diese Alpha-Männlichkeit kommen und sie muss mich jetzt bewundern, weil ich muss jetzt über ihr stehen und, ne, und ich muss zum Aufsehen und nur weil ich das und das und das verkörpere, sieht sie mich als diesen High-Value-Man und wird mich nicht mehr verlassen, weil ich so ein High-Value-Man bin und so, ne?
Ja.
Was ja totale Angst vor Ablehnung und verlassen
Ja.
werden ist.
Ja.
Und viel mehr eigentlich nicht.
Ja.
Und deswegen Verhaltensänderung oder irgendwie was anderes zu verkörpern, was dann hoffentlich dazu führt, dass ich das bekomme, das ist für mich alles reine Überlebensstrategie und reine Traumareaktion. Und deswegen, um das Ding wirklich fundamental anzugehen, ist für mich nur Bindungstraumaprozesse von Relevanz. Und das geht auf verschiedene Art und Weise, aber das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Und eine Rückverbindung zu dem wahren Selbst. Also das, was dazu mal von diesen Anteilen gehijackt wurde, sage ich das gerne. Also so wie ich eigentlich bin, das wurde von diesen Anteilen übernommen, weil sie uns beschützen wollten vor erneuter Verletzung. Ja. Und unsere Aufgabe wäre es, diese Anteile wieder, wie in einer Tafelrunde, wieder auf ihren Platz zurückzubringen, wo sie ja nicht hingehören. Das sind auf einem Beraterplatz und nicht auf einen beelternden Platz oder so, oder einen fremdbestimmenden Platz. Übernehmenden Platz. Und ich im Zentrum als dann mein wahres Selbst, was dann, ne, was eigentlich, das kann man dann nicht sagen, was das genau ist, aber du fühlst dich dann einfach wie du selbst und du bist dir sicher, dass du jetzt du selbst bist, weil du in dieser Ruhe, in dieser Selbstsicherheit, in einer Sicherheit überhaupt bist, ne, in einer Neugierde, in einer Kreativität, in einem Interesse, in einer Zugewandtheit, in einer Liebe, in einer, ne, Akzeptanz. Und da wieder eine Rückverbindung zu schaffen, das zu verankern, sich wieder darin zu verankern. Und aus dem heraus sich zu fragen, welche Werte verkörpere ich jetzt? Und was für Standards habe ich jetzt daraus, die ich anwenden will auf alle meine Menschen, aber vor allem auch auf eine Partnerin, die dann diesen Werten entspricht im Sinne von, dass sie diese teilt oder diese ergänzt. Und dann finde ich nämlich auch eine Partnerin, die wirklich zu dem passt, wo ich nicht ständig im Konflikt bin mit diesen inneren Werten, die meinem Selbst entspringen, meinem
Ja,
wahren
ja.
Selbst. Und daraus einen Lifestyle zu machen, das ist eigentlich dann schlussendlich das, was ich den royalen Mann nenne. Ja, wenn ich den royalen Mann verkörpere, verkörpere ich das von meinem wahren Selbst, was aus mir heraus entspringt und zu einem Lifestyle wurde. Und das klingt alles, das klingt vielleicht sehr einfach, wenn ich das benenne, aber ich merke auch jetzt gerade wieder, wo ich wiederum so ein neues, was Neues von mir integriere und entdecke. Und das ist nicht zu spaßen, ne? Da wirfst du unter Umständen ein ganzes Leben über den Haufen, ne?
Ja,
Vielleicht auch
klar.
mehrfach. Und das ist halt nicht unbedingt angenehm, erst einmal. Aber dann auf Dauer schon. Auf Dauer ist es das Angenehmste, was du leben kannst. Aber es ist kurzfristig, ist es unangenehm.
Ja.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Um das ganze Dilemma zu lösen, braucht es für mich erstmal die Bindungstraumaprozesse. Und dann eine Verkörperung durch diesen Prozess auch ins wahre Selbst. Und das mehr zu leben. Zum Lifestyle zu machen. Ne?
Ja.
Mein Grund abgebrochen. Ne?
Fand gerade das Bild sehr schön, was du benannt hast, dieses, wir sitzen doch alle im selben Boot, wir alle haben Bindungsthemen da, dass wir nicht anfangen, uns zu klatschen mit den Händen, sondern wirklich uns die Hände zu reichen und sagen, hey, wir machen das gemeinsam, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Eher diese Verbundenheit ja auch zu suchen auf dieser tiefen Ebene, weil wir alle dasselbe irgendwo fühlen und wir uns doch auf tiefer Ebene doch auch verstehen, wie sich das alles anfühlt, wie diese Schmerzen sind. Und da habe ich jetzt gerade schon den Faden verloren. Das ist echt schon Standard in jedem Podcast, dass ich meinen Faden verliere. Aber ist auch nicht schlimm. Dann nehmen wir einen neuen Faden wieder. Dass wir zur nächsten Frage einfach kurz mal rutschen. Was wünschen sich denn eigentlich Männer von Frauen?
Ja.
Ich glaube, es könnte sehr spannend sein für die Zuhörer, Hörerinnen.
Ja. Ich denke, also ich versuche, mich davon fernzuhalten, irgendwelche Eigenschaften zu nennen, die man hat oder nicht hat. Weil ich glaube, das ist super individuell, schlussendlich. Was eben aus diesen eigenen Werten und Standards entsteht, was ich in einer Frau suche, aufgrund auch meiner Vergangenheit und meiner Themen und auch meiner Bestimmung, meinem Lebensweg und ta 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 ta. Ich denke aber, was wir eigentlich in Bindung suchen, ist eine gewisse Stabilität, ne? Dass wir emotional selbst uns regulieren können, ja, jeder für sich, und uns aber darin unterstützen können und Verständnis aufbringen können, wenn wir das vielleicht gerade nicht können. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass wir das können. Und vielleicht kann ich hier auch die fünf Eigenschaften nennen, die Paul Brunson mal formuliert hat, weil das ist eines davon, das nennt er Emotional Fitness. Man kann es auch emotionale Verfügbarkeit nennen, aber ich glaube, er nimmt da noch mehr dazu, weil es eben nicht nur darum geht, ne, ob man jetzt verfügbar ist, weil es ja multifaktoriell ist. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sowas, also ich erwarte von meiner Frau, dass sie eine gewisse Selbstregulation kann, weil ich keinen Bock habe, ihr Drama, Fänger zu sein. Ja? Nicht im Sinne von, dass ich nicht kein Verständnis aufbringen kann und nicht darin zu unterstützen mag, aber wenn ich aus Erfahrung merke, dass sie keinerlei Interesse daran hat, sich selbst auffangen zu können darin, dann ist es für mich ein No-Go. Das zeigt für mich einfach, dass sie noch sehr verhangen ist in diesen kindlichen Mustern.
Ja.
Ich will das nicht bewerten, ja, das geht nicht darum, dass jetzt diese Frauen schlecht sind, aber das zeigt mir einfach, dass sie dass sie da noch nicht an dem Punkt ist, wo ich bin und was ich mir wünsche. Und hier will ich auch mal gesagt haben, an Frauen und an Männern, alle, die zuhören, Standards, die ihr von anderen erwartet, habt die gefälligst auch selbst zu verkörpern. Weil das sehe ich, aus meiner Wahrnehmung sehe ich das leider vor allem von Frauen auch, dass sie gewisse Standards haben und man kann davon halten, was sie möchten, was man will, aber also nur schon mit diesen 1,80 und weiß nicht, und 100.000 im Jahr und keine Ahnung, ist mir alles Wumpe eigentlich, kann man ja machen. Ich glaube, das sind ganz andere Sachen dahinter, ganz andere Wünsche. Aber sowas wie emotionale Verfügbarkeit, ne, das wird sehr oft genannt. Und was ich erlebe, als Mann auch in der spirituellen Szene, der viel darin unterwegs ist, dass das viele Frauen wollen, erwarten auch tatsächlich, ja, finde ich auch guter, wichtiger, eben finde ich ein ne gutes Ziel, ein guter Standard eigentlich auch. Aber dass man das oftmals selbst nicht verkörpert oder nicht in so einem Grad verkörpert, wie man das vielleicht erwartet. Und wenn ich das in einem sehr hohen Grad erwarte, aber selbst noch einen sehr niedrigen Grad davon habe, dann wird es nicht funktionieren, auch im Gesetz der Anziehung nicht. Das ist, du wirst einfach nicht jemanden erreichen, der, ich sag mal, top verfügbar ist, was auch immer das bedeutet, auf emotionaler Ebene. Du selbst aber noch sehr wenig daran gearbeitet hast, obwohl du denkst, du hast das, vielleicht auch, und vielleicht auch eine gewisse Desillusionierung. Und dann wird es nicht funktionieren. Ja, das wirst du gar nicht anziehen. Der Mann wird dich nicht nehmen. Ein Mann, der emotional super fit ist, wird dich auch erkennen in deiner emotionalen Unverfügbarkeit, wie es mir auch auffällt. Hat er mit vielen Frauen zu tun, die offensichtlich diesen Grad nicht verkörpern. Ja. Und nicht eben, weiß nicht, es geht nicht um Bewertung, aber es geht um Erkenntnis, um Wahrnehmung. Und klar sehe ich dann in diesen Augen der Frau, dass sie sich dann irgendwie wünschen, dass jetzt was entsteht daraus, ne, weil sie irgendwie finden, ja, das ist ja toll und so weiter, leider. Und ich dann aber sagen muss, ich, sorry, aber du verkörperst nicht, was du erwartest. Bist da noch in einer gewissen Desillusionierung drin. Und jetzt kann man natürlich sich sagen, ja, wir gehen den Weg zusammen, ja. Ist auch wunderbar, wäre auch eine tolle Sache, wenn man das machen mag, diese Gap einander zu helfen, zu überbrücken. Meistens aber ist das recht anstrengend und auch oft recht unerfüllend. Aber es kann auch, das ist eine eigene Entscheidung. Ich glaube, das ist, kann man nicht verallgemeinern. Und ich glaube, es gibt auch immer gewisse Sachen, die man bereit sein muss, ein bisschen zu bridgen, also ne, den Menschen zu entgegenzukommen, auch wenn man da nicht auf der gleichen Ebene ist. Ja. Wo waren wir mit, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, schwappt schon rüber, dieser Faden, ist ja schön.
Sag noch mal die Frage.
Was wünschen sich Männer von Frauen?
Genau. Ich denke, schlussendlich geht es um ganz einfache Sachen. Und zwar eben um gewisse Bindungsbedürfnisse, die früher nicht erfüllt wurden. Also ganz simple, wie eben gehalten werden, einen körperlichen Kontakt, eine gewisse Einstimmung. Ich merke, der Mensch hat eine Kapazität, sich auf mich einzustimmen und zu merken, er will mit mir mitschwingen, ja. Dass eine gewisse Liebe für das eigene wahre Wesen da ist, eine gewisse Autonomie da ist. Ja, also ich möchte jemand, der sich für mich entscheidet aus einer erwachsenen Haltung heraus, ja, nicht aus Abhängigkeit sozusagen. Und der mich wählt, weil sie mich einfach toll findet. Das, was ich verkörpere, für mein wahres Selbst. Also geliebt werden für das wahre Selbst und akzeptiert werden dafür. Und ich glaube, das sind so die Standards, glaube ich. Also die Standards, ich meine so das Fundamentale. Und ich denke, alles andere ist persönlich, ist Gusto. Ja? Ob die jetzt irgendwie besonders kreativ sein soll, ob die jetzt besonders irgendwie energisch, also ich meine temperamentvoll sein soll, ob die jetzt besonders ruhig sein soll, besonders feminin, besonders maskulin, was auch immer. Ne? Ich glaube, das sind alles Sachen, die irgendwie Gusto sind. Und ich glaube, die fundamentalen Sachen sind relativ einfach. Ja? Ich persönlich denke, und von den Männern, für die ich ein Sprachrohr bin, ich denke, dass wir uns sehr, sehr feminine Frauen wünschen. Also das heißt, also ich könnte nicht mit einer so Boss Babe oder so sein, die irgendwie findet, ich müsste da zu Hause auch noch Boss Babe sein. Ob sie jetzt Unternehmerin ist oder nicht, das ist für mich nicht so wichtig, aber weil meistens auch diese Männer schon eine übermaskuline Mutter erlebt haben, wollen sie das in der Regel nicht mehr. Weil sie wollen ja eigentlich lernen, ihre Maskulinität nun selbst verkörpern zu können und zu wollen und zu dürfen. Und dafür auch gesehen und anerkannt zu werden und das auch dafür auch geschätzt zu werden. Und wenn jemand mich da ständig challenged, ne, auf dem Level, dann kann ich mich damit nicht wohlfühlen, weil ich ständig kämpfen muss dann. Ich muss dann ständig behaupten, dass ich jetzt irgendwie, ne, dass ich noch der Mann bin oder so. Weil es können einfach zwei können nicht die gleiche Position einnehmen. Ja? Das ist schon im Familiensystem so. Eine Position, die besetzt ist sozusagen, wird ein anderes Kind nicht einnehmen. Also wenn ein Kind besonders rebellisch ist, wird das andere Kind nicht auch besonders rebellisch werden. Das gibt es meistens nicht. Sondern es gibt meistens relativ klare systemische Positionen, die Kinder einnehmen, weil die noch frei sind sozusagen. Und deswegen gibt es meistens in Beziehung auch jemanden, der eher diese maskuline Position hat oder eher die feminine. Es gibt selten beides. Ja. Und wenn, dann ist das meistens nicht sehr funktionierend, weil dann challenge man sich ständig und, ne? Und das ist einfach unangenehm. Da ist man ständig im Kampf. Ne?
Kann auch aus der Frauensicht kurz sprechen,
Gerne.
dass auch wir Frauen, wir wünschen uns auch diese Weiblichkeit ausleben dürfen in einer Partnerschaft, dieses Softe. Weil wenn wir auch stets in diesem sehr maskulinen Anteil sitzen müssen, ist es anstrengend für uns Frauen. Es fühlt sich auch nicht richtig an. Da fließt irgendwas auch nicht richtig. Da will man sich selber gegen wehren schon. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass du sagst, für euch Männer ist es genauso, dass ihr einfach in eurer männlichen Macht stehen wollt und eine Frau in ihrer weiblichen Macht stehen haben wollt. Das ergänzt sich ja auch perfekt. Ne? Ihr seid dann in sich drin ruhend und in sich drin glücklich. Und das
Ja.
gibt dann ein viel größeres Feld, was man zusammen erschafft.
Und ich denke, aus dieser Sicht, ne, wenn man jetzt das als Wunsch nimmt, den ich habe und ich glaube, viele andere auch haben, der halt so, ich sag mal, der Norm entspricht, wo halt viele Menschen halt sich darin auch nicht sehen, aber für mich ist das schon eigentlich der Großteil der Menschen wollen sich, glaube ich, eher in dieser Rolle wiederfinden von männlich und weiblich. Gerade heutzutage habe ich das Gefühl. Und dann ist es natürlich auch also ich als Mann fühle mich dann auch besonders männlich und besonders verbunden mit einer Frau, wenn ich eben auch so diese Stärke verkörpern kann für sie, ne? Und eben sie und diesen Beschützer auch ein bisschen verkörpern kann und dieses, ich habe letztens in einem Prozess mit meiner Wut wieder entdeckt, dass sich das einfach gut anfühlt, wenn ich sagen kann, ich bin der Beschützer der Sicherheit für mich und meine Familie, ja. Und wer immer die bedroht, der soll, der sei gewarnt, so, ne? Und auch das, was eben Jordan Peterson oder sowas sagt, ne, sei ein Monster, so, das meint er damit, ne? Obwohl es dann missverstanden wird, ist auch klar. Weil er sagt, du sollst gefährlich sein, du sollst deine Gefährlichkeit sozusagen kennen und verkörpern, aber wie das die Samurais oder die, ne, die asiatischen Krieger sozusagen gemacht haben, die ziehen das Schwert nur, wenn es nötig ist, ne, und aus Verteidigung, wenn sie sich wehren müssen. Ne, es gibt so einen Spruch, zieh dein Schwert nie aus Zorn oder so. Ne? Weil dann nutzt du deine Kraft für falsche Gründe, so in Anführungszeichen. Ne? Und das ist das, was der Mann können sollte. Auch für eine Frau. Diese Wutverkörperung für diese Gefährlichkeit. Ne? Aber halt in einem selbstregulierten Zustand. In einem regulierten Zustand. Und das ist nämlich das, was ich zu wissen meine, dass das Frauen auch schätzen und darauf auch achten, wenn ein Mann das kann, zwar seine Wut und seine Gefährlichkeit zu verkörpern, aber darin selbst reguliert ist, ja. Weil wenn sie ständig Angst haben muss, dass der plötzlich austicken kann, das ist keine gute Grundlage. Ne? Sondern wenn er gefährlich sein kann für Feinde, ne, Anführungszeichen, die Sicherheit von ihm und seiner Familie und seinen Liebsten bedrohen, aber dass er seine Gefährlichkeit nie gegen die eigenen wendet. Ne? Das so als Credo, als Ehrenkodex. Und wenn sie spürt, dass er das verkörpern kann, dann strahlt er das aus, was ich Sicherheit nenne. Ne? Weil dann ist die Sicherheit, dann ist er sicher im Sinne von, er kann Feinde abwehren, ne? So ganz platt gesagt. Und aber er wendet sein Schwert nie gegen mich oder meine Familie oder so, ne?
An so einen Mann möchte man sich auch als Frau wirklich hingeben. Da springt dann so wirklich eine Energie an von, es ist sicher, es ist stabil und da will man sich auch als Frau nur hingeben. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Man wird sich auch in die weibliche Macht eigentlich auch reingedrückt. Es bleibt nichts anderes übrig. Man will sich auch hingeben. Freiwillig, weil es sich gut anfühlt. Da wird man selber da als Frau dann wieder sehr soft, wenn man sagt, hey, der Mann übernimmt diese Rolle, ich muss nicht selber machen in dieser Verbindung. Das lässt auch das System unheimlich entspannen als Frau. Von diesem gestressten, von diesem entspannten, hingebungsvollen, ekstatischen Zustand, ja. Finde ich sehr
Ja,
schön,
glaube
dass du
ich.
das benennst, ja.
Und ich glaube, das ist eben auch das, was die Red Pill Community meint, wenn sie sagen, wir sind nicht auf Augenhöhe, sondern ich bin der Starke, du bist die sich hingibt oder so. Und das kann man natürlich dann schon denken, dass das so ist, aber das stimmt eigentlich überhaupt gar nicht. Für mich ist das totale Augenhöhe in der Rolle, wo wir sind, weil ich ehre und respektiere sie und beschütze sie und bringe die Sicherheit und indem ich eben, ne, so diese, sag mal, starken Flügel so auch spanne, ne? Und in dem so sinnbildlich gesehen dann halt eine Art über ihr stehe, weil ich sie schützen möchte, ne? Aber das nichts mit Hierarchie zu tun hat, ne? Und das ist, glaube ich, das wird da aus dieser kindlichen Wunde heraus total verdreht und verzerrt. Und die Frauen verstehen es dann auch nicht richtig, logischerweise, weil wenn sie dann spüren, dass er einfach nur wieder aus seiner Wunde spricht, dann muss sie ja dagegen angehen. Das verstehe ich auch relativ folgerichtig, weil es auch nicht stimmt. Es ist eine einseitige Sichtweise, eine platte Sichtweise.
Was könntest du denn so Frauen auch raten in Bezug auf, wie kann sie denn auch einen Mann in diese männliche Macht auch unterstützen, das mehr das Potenzial noch rauszuholen? Unterstützen darf man ja stets, ne? Diese Impulse auch setzen, dieses, ich gebe dir meinen Wind unter deinen Flügeln, dass du noch mächtiger und stärker wirst. Und da eine schöne Symbiose auch dann passiert. Was würdest du da Frauen weitergeben können? Wie man das machen kann?
Ich glaube, das Mächtigste, was eine Frau tun kann für einen Mann, ist ihn zu ermutigen und zu würdigen in dem, was sie schon an Stärke und Fähigkeit in ihm sieht. Und ihn dazu nähern. Weil je genährter ein Mann ist, desto mehr, desto mutiger wird er, desto mehr wird er sich trauen, in diese Kraft zu stehen und zu steppen und da vorwärts zu gehen. Das ist natürlich kontraintuitiv unter Umständen, weil man denkt, ich muss den doch irgendwie anfeuern oder so, oder ich muss den doch irgendwie so, ne, so sagen, ja komm, du könntest doch noch das machen oder das, oder weißt du, das geben noch und so. Würde ich absolut nicht empfehlen, sondern genau das Gegenteil, ihn dazu nähern zu sagen, hey, ich schätze dich so sehr in dem, was ich schon sehe in dir, ne? Oder ich schätze das so sehr, wenn du mir zeigst, dass du das kannst, oder wenn du, ne? Und ich glaube, also wenn ich etwas den Frauen mitgeben kann hier, also unterstützt und nährt und anerkennt,
Ja,
anerkannt
ja.
den Mann in seiner Fähigkeit.
Ja.
Seht etwas, was der Mann gut kann. Auch wenn es nur kleine Sachen sind. Völlig, völlig Latte. Das ist wie wenn, ich drehe jetzt das mal um, ich weiß nicht, ob das so stimmt, du kannst mir das dann bestätigen. Wie wenn ein Mann gewisse Sachen an einer Frau würdigt, die er einfach schön findet oder so, ne? Also,
Ja.
ich finde einfach, ich fahre so gerne mit meinen Händen durch deine Haare, weil das sich irgendwie so, oh, das fühlt sich so, so schön an oder so, ne? Oder ich finde deine Haut einfach so toll oder, ne? Oder, ne?
Stimme ich voll zu.
Während, ja, also ich behaupte, bei Frauen hat das eher damit zu tun, ist eher auf der Beziehungsebene, ne, dieses Wichtige, ne? Also die Frauen wollen die Beziehungsebene betont haben. Der Mann will eher, eben, das ist wieder das, ne? Symbiose Autonomie. Der Mann will eher die Autonomieebene betont haben. Im Sinne von, guck, was ich kann, ne?
Ja.
So,
Guck, ich
guck
habe die
mal, wer ich
Glühbirne
bin.
gewechselt, ja.
Ja, genau, ne? Und zu sagen, oh, das ist so schön, dass du das kannst. Das ist so,
Ja. Ja.
oh, das ist so toll, dass du mich rumtragen kannst. Oh, das ist so toll, dass du das Sofa anheben kannst.
Ja.
Ne? Was auch immer. Das ist völlig Wumpe.
Ja.
Und das ist natürlich, das ist kontraintuitiv für Mann und Frau, weil sie da die Ebene wechseln müssen. War noch im männlichen oder weiblichen bleiben, aber die Wertschätzung für das gegenteilige Prinzip auszudrücken. Der
Ja.
Mann aus der Autonomie für die Beziehungsebene, die Frau aus der Beziehungsebene für die Autonomie. Dass der Mann zu stärken, sagt, ich finde das so toll, dass du das kannst oder dich so bemühst, dass du, ne,
Ja.
guckst, dass es uns gut geht oder so. Ne? Also
Ja.
bei Männern die Fähigkeit betonen und für Männer, für Frauen die Beziehungsebene betonen.
Ja. Ich finde es auch unheimlich wichtig, diese Wertschätzung und Anerkennung zu geben, auch diese Dankbarkeit auszudrücken. Es muss ja nicht, wie du sagst, dieses Überschwängliche sein, das schon zu viel und erdrückend ist, sondern wirklich dieses aus dem Fluss heraus, aus dem Moment heraus, das zu sagen, wenn man es auch gerade fühlt. Und das Sein ja zu nähren, als wieder den Knüppel auszupacken und irgendwas zu kritisieren von du könntest ja und dies, das und hol noch das Potenzial raus, wie du es so schön gesagt hast. Einfach das wirklich zu würdigen, was da ist. Ja, da gehe ich voll mit. Ja. Ja. So jetzt zum Abschluss noch, was würdest du so an sich noch den Zuhörerinnen gern weitergeben wollen?
Ich habe euch nur ein Anliegen, und zwar, dass wir, das klingt natürlich ein einfacher, übersimplifizierter Appell, aber dass wir doch einfach jetzt mal anfangen, uns einander wieder anzunähern und aufhören mit mit diesem Kampf der Geschlechter,
Ja.
der jetzt noch rege fortgeführt wird. Eben zwischen Feminismus und Red Pill und zwischen Alpha und ne? Und es ist so unnötig und es führt nirgendwo hin. Absolut nicht. Man könnte man, weil jeder bringt irgendwelche Argumente, jeder bringt irgendwelche Sachen und man kann sagen, ja, das stimmt, das hat irgendwie was, aber man kann auch beim anderen sagen, ja, hat irgendwie was. Das ist völliger Unsinn. Einfach nur, weil man sich nicht verletzlich machen will und sich nicht offenbaren will und sich annähern möchte. Ne? Und für mich ist wiederum der Dreh- und Angelpunkt einfach nur, weil wir alle noch bindungsverletzte Kinder sind. Weil wir immer noch so sehr eigentlich sagen, eigentlich einfach nur jemanden haben möchten, der sagt, ich sehe dich in dem, was du bist. Und ich bin neugierig, was ich bei dir finde und interessiere mich für dein wahres Wesen. Und ich möchte das würdigen. Ja, egal was das ist. Ist auch dieser Appell von der ganzen Gender-Debatte, dass sie versuchen so sehr zu erwirken, dass Menschen sie akzeptieren, mit Pauken und Trompeten und ganz viel Druck und ganz viel Aggression. Ne, aus meiner Sicht. Und erreichen das nicht, weil das der falsche Weg ist. Du kannst jemanden zwingen, dich zu lieben und zu akzeptieren. Völliger Quatsch, geht gar nicht. Sondern zu kultivieren, dass wir einander einfach wieder begegnen wollen. Ne? Und zwar auf einer ehrlichen, offenen, zugewandten Ebene. Und die Grundlage dafür sind für mich die Bindungstraumaprozesse. Weil das ist das, was dem im Weg steht. Das ist das, was uns blockiert vor dem. Ne? Ne?
Ja, sehr, sehr schöne Abschlussworte von dir. Die lasse ich dann auch mal so stehen, weil da braucht es auch nichts irgendwie noch hinzuzufügen. Sie wirken für sich selber. Und Silvan, ich danke dir unheimlich, dass du heute in dem Podcast dabei warst. So tief auch hast blicken lassen. Natürlich war es irgendwie auch irgendwie nur die Oberfläche von dem, was wirklich noch tiefer hinter all dem steht. Natürlich können auch die Zuhörerinnen deine Arbeit weiterverfolgen. Ich werde deine Links in den Shownotes verlinken, reinpacken, dass jeder dich auch finden kann, wer das Bedürfnis hat, auch mit dir zu arbeiten, Fragen zu stellen, dass ihr auch den Silvan finden könnt. Schaut in die Shownotes rein und auch ihr habt wieder die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten, ein Abo dazulassen. Und ja, Silvan, es war sehr, sehr schön mit dir, sehr inspirierend, sehr heilsam und auch nährend. Und ich danke dir sehr, dass du dabei warst.
Danke dir.
Ja, ciao.